freue mich sehr über die Einladung und habe jetzt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor mir. Erstens einmal, weil der erste Vortrag natürlich ganz exzellent war. Und zweitens, weil ich jetzt versuchen möchte, Ihnen eine Erkrankung zu erklären, die ich zunehmend selber nicht mehr verstehe. Vor ein paar Jahren, also es sind schon ein paar Jahrzehnte jetzt, eineinhalb oder fast zwei, als ich angefangen habe mit der Stoffwechselheilkunde, hat der Typ-2-Diabetes ungefähr so ausgeschaut vom Konzept her. Nicht? Da hat man gedacht, es ist jemand insulinresistent, vielleicht weil es angeboren ist oder weil man halt übergewichtig ist und dann arbeiten die Beta-Zellen mehr und produzieren mehr Insulin, um den Blutzucker nach unten zu halten und irgendwann entsteht dann halt hier das Beta-Zellversagen und dann steigt der Blutzucker an und das ist auch mit kardiovaskulären Folgeerkrankungen, makrovaskulären, vor allem beim Typ-2-Diabetes, aber auch bei der, sozusagen das Typische für die Erkrankung der Hyperglykämie, des Diabetes, sind ja auch die mikrovaskulären Erkrankungen, also die Retinopathie, die Nephropathie und die Neuropathie. Und man hat damals auch schon gewusst, dass diese makrovaskulären Erkrankungen eigentlich relativ früh anfangen beim Typ-2-Diabetes, also nicht erst dann, wenn der Blutzucker ansteigt. Also das war das Konzept, sagen wir mal, vor 15 Jahren. Und jetzt schaut dieses Konzept so aus. Also das wird relativ kompliziert, weil da sehr, sehr viele Organe beteiligt sind, die zum erhöhten Blutzucker beitragen. Wir wissen, dass die Bauchspeicheldrüse da ist, die produziert das Insulin, aber nicht nur das Insulin, sondern andere Hormone, das Glucagon. Der Magen produziert die Inkretine, das sind diese Hormone, aus denen diese GLP-1-Analoga synthetisiert und zusammengestellt worden sind, die auch einen wichtigen Beitrag zum Zuckerstoffwechsel haben, die Wirkungen auf die Magenentleerung haben, auf das Gehirn, auf die Bauchspeicheldrüse. Die Leber spielt eine wichtige Rolle, weil sie den Zucker produziert, der im nüchternen Zustand da ist. Auch die Niere ist da jetzt eingefügt worden. Es gibt die SGLT2-Hämmer, die die Glukoseausscheidung im Hahn stimulieren, sind ihnen gerade gezeigt worden. Und ganz alte Player sind auch die Muskulatur, die natürlich nach dem Essen den Zucker aus dem Blut aufnimmt, weil sozusagen, wenn Sie was essen, also ein Semmel essen oder ein Cola trinken, dann dort geht der Zucker zu 80% in die Muskulatur hinein nach dem Essen. Und das Fettgewebe natürlich auch, das nicht nur freie Fettsäuren produziert und Lipide produziert, sondern auch eine ganze Menge von Hormonen. Und das ganz neue Player ist hier das Hirn, das zumindest bei den Tieren ganz, ganz zentrale Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel der Leber hat und alle möglichen Dinge hier steuert und nicht nur den Appetit und das Verhalten. Also die Sache wird immer komplizierter eigentlich. Nur so zur Einleitung und zur Überlegung, was denn jetzt eigentlich Blutzuckertherapie und Diabetestherapie sein soll, weil Diabetestherapie ist dann letztlich das ganze gestörte Gleichgewicht, das hier da ist, wieder irgendwie ins Lot zu bringen. Und da muss man halt genau vorher genau wissen, was nachher herauskommt und was passiert. Jetzt zu meinem Thema, kardiovaskuläres Risiko bei Typ 2 Diabetes. Und Sie sehen sozusagen, was die Diagnose eines Diabetes bedeutet für Männer und Frauen. Das hier sind die Frauen, das sind die Männer. Und wenn man 40 Jahre alt ist, nämlich Mann in diesem Fall, dann verliert Mann 6 Jahre seines Lebens. Und vor allem hier, also der größte Teil des Kuchens sind die kardiovaskulären Todesfälle. Dann gibt es ein paar Cancer, also Krebserkrankungen und auch Infektionen und Nierenerkrankungen. Das sind diese dunkelgraue Fläche hier. Die Damen sind noch schlimmer betroffen, die verlieren sogar im 40. Lebensjahr 7 Jahre ihres Lebens. Aber wenn sie schon mal älter sind, vielleicht so 80 bis 85, dann ist natürlich der Verlust an Lebenszeit durch die Diagnose eines Typ-2-Diabetes nicht mehr so schlimm. Warum ist das wichtig? Also Precision Medicine ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe dann in Wikipedia nachgegoogelt, was das eigentlich bedeutet, weil die medizinische Universität baut ganze Häuser jetzt zum Thema Precision Medicine. Also habe ich mir gedacht, ich muss einmal nachlesen, was das eigentlich ist und was das für den Typ 2 Diabetes bedeuten soll. Und das sind alte Daten aus dem österreichischen Diabetesbericht, wo einfach mal geschaut worden ist, wie sind denn so die Typ-2-Diabetiker oder die Diabetikerinnen und Diabetiker in Österreich unterwegs? Und Sie sehen, dass also der größte Anteil oder die größte Gruppe an Diabetikerinnen sind 75 Jahre und älter. Die Jüngeren, also 45-Jährigen hier, sind nur 5%. Das heißt also, überwiegende Anzahl der Typ-2-Diabetiker sind eher ältere Menschen. Das hier ist sozusagen eine relativ rezente Studie aus dem schwedischen Diabetesregister, die dieses sozusagen die Sterblichkeit bei der Diagnose eines Diabetes über das Lebensalter aufgetragen hat. Und die finden, dass man sozusagen als unter 55-Jähriger doch ein verdoppeltes Risiko hat zu versterben generell, hauptsächlich an kardiovaskulären Erkrankungen, die hier dreifach erhöht sind bei den unter 55-Jährigen. Aber bei den über 75-Jährigen, Sie erinnern sich, dass das eigentlich die größte Gruppe in Österreich ist, ist es ziemlich wurscht, ob Sie Diabetes haben oder nicht. Also das heißt, Diabetes bedeutet jetzt für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Und da kommt vielleicht auch ein bisschen an diese Heterogenität in den Studien, die der Alexander Nissner vielleicht auch angesprochen hat, auch ein bisschen heraus, weil das einfach unterschiedliche Risikosituationen für unterschiedliche Menschen bedeutet. Das hier ist aus diesem gleichen schwedischen Diabetesregister für die jetzt hauptbetroffene Gruppe, für die unter 55-Jährigen, Zusammenhang mit dem HbA1c, also mit der Blutzuckereinstellung. Und da sieht man, dass das eigentlich relativ hatschert ist, als wienerisch sozusagen ausgedrückt. Das ist da leider ein bisschen verrutscht. Das hier sind die Patienten mit dem HbA1c über 9,7, also die wirklich ganz schlecht eingestellt sind. Die haben ein deutlich erhöhtes Risiko zu versterben. Bei den sozusagen eher mehr klassischen Diabetes HbA1c-Kategorien, so zwischen 6,9 und 9 ist der Zusammenhang nicht dramatisch auch ein bisschen da. Da ist aber jetzt sozusagen ein großer Punkt, weil eigentlich ist die Erkrankung Diabetes ja definiert nicht durch das Auftreten von makrovaskulären Erkrankungen, also Herzinfarkt oder Schlaganfall, sondern es ist eigentlich definiert, und ich fürchte, das können Sie nicht wahnsinnig gut lesen hier, aber die Organe sehen Sie, also irgendwie sind da die Farben durcheinander gekommen von meinem Apple, fürchte ich, dass die Zuckerkrankheit ja hauptsächlich definiert ist durch mikrovaskuläre Erkrankungen. Das heißt, der HbA1c-Grenzwert von 6,5 oder der Nüchternblutzucker von 125, das sind so die Cut-offs, bei denen das Risiko für mikrovaskuläre Erkrankungen, also vor allem für die Retinopathie, für die Neuropathie und für die Nephropathie ansteigt. Und wenn Sie sich jetzt wieder aus diesem Register die unter 55-Jährigen, also die besonders gefährdet sind, anschauen und schauen, wie das Risiko da hier in Abhängigkeit von der Nierenerkrankung ausschaut, also von der diabetischen Begleiterkrankung an die Niere, dann sieht man, dass das doch relativ gewaltige Zahlen sind. Weil wenn so ein Diabetiker mal nierenkrank wird, dann schnellt das Risiko zu versterben dramatisch hinauf. Und für die, die unter 55 sind, also die ihre Zuckerkrankheit halt früh bekommen, die erleben halt alle diese Spätfolgen, nämlich ihre Proteinurie und all das und ihre Nierenbeteiligung auch, und die sterben dann sozusagen über dem, also jetzt meine Erklärung, über den Umweg der Nierenerkrankung an den kardiovaskulären Erkrankungen. Also das ist sozusagen, die Blutzuckertherapie spielt für diese Patienten wohl doch eine Rolle, und da möchte ich jetzt ein bisschen hinkommen. Das ist auch noch ein Punkt, was da ein Kollege Hülsmann bei uns im Haus betreibt, auch mit uns gemeinsam und wienweit, zum Thema Precision Medicine. Es gibt sozusagen ganz interessante Themen. Biomarker sind schon gekommen, das Troponin T, aber hier das BNP, also das Brain Natriuretic Peptide, das sehr, sehr gut differenziert zwischen Diabetikern, die ein niedriges Risiko haben, ein Ereignis zu haben, nämlich wenn das normal ist, das BNP, das Pro-BNP, und ein deutlich erhöhtes Risiko haben, dass in dieser Beobachtungszeit etwas passiert, nämlich relativ kurzfristig, wenn dieses NT-Pro-BNP erhöht ist, als Risikomarker. Jetzt möchte ich ein bisschen zum Insulin kommen. Also das Insulin ist jetzt sozusagen im ersten Vortrag eigentlich ziemlich so links liegen gelassen worden als Substanz, die keinen positiven Effekt gezeigt hat. Aber ein wichtiges Problem jetzt pathophysiologisch bei diesen Patienten ist natürlich schon der Insulinmangel. Und wenn Sie die Insulinsekretionsreserve, das ist das, was hier aufgezeichnet ist, in Relation zur Insulinwirkung, also in Relation zur Insulinresistenz aufzeichnen, sieht man, dass wenn man schlank ist, funktioniert das sehr gut, aber allein so ein bisschen ein Bäuchlein, wie bei mir zum Beispiel, führt schon zu einem deutlichen Abfall der Insulinsekretionskapazität. Und das ist aber noch ganz normal, also NGT heißt normale Glukosetoleranz. Und dann geht es über die gestörte Glukosetoleranz hinunter. Und wenn Sie dann die Diagnose eines Typ-2-Diabetes haben, dann ist von dieser Insulinreserve eigentlich nur mehr ganz, ganz, ganz wenig über. Das heißt, diese Patienten haben schon ein großes Problem, Insulin zu produzieren. Also das ist schon ein zentraler defekt bei diesen Leuten. Und jetzt hier sozusagen als Beispiel eine Erkrankung, die ein primäres Insulinmangelsyndrom ist, das ist der Typ 1 Diabetes als Autoimmunerkrankung der Beta-Zellen. Und was jetzt Insulintherapie, nämlich Insulintherapie bei Typ 1 Diabetes auf kardiovaskuläre Erkrankungen macht, da braucht man allerdings einen langen Atem. Also da gibt es jetzt schon noch längere Nachfolgeuntersuchungen dieser Studie. Das ist diese Landmark-Studie für Typ 1 Diabetes, die DCCT-Studie. Und da sind die Patienten in den ersten Jahren, also hier irgendwo, entweder damals State of the Art oder intensiv behandelt worden. Das war sozusagen 1983 bis 1993, so 10 Jahre im Schnitt. Ja. Entweder gute Einstellung, schlechte Einstellung, und dann wurden diese Leute nur nachverfolgt. Also es ist ganz wichtig zu wissen, dass sozusagen die Intervention hier unter Anführungsstrichen nur in den ersten 10 Jahren ungefähr erfolgt ist. Die einen hatten einen HbA1c-Wert von 9 in der damals State-of-the-Art-Gruppe und die anderen einen von 7,4, wären wir heutzutage auch nicht mehr zufrieden damit. Und das ist jetzt das Ergebnis auf die kardiovaskulären Erkrankungen, nämlich eine deutliche Reduktion hier nach 20 Jahren der kardiovaskulären Ereignisse bei diesen Patienten nur durch die bessere insulinmedierte Blutzuckereinstellung 20 Jahre vorher. Spricht also schon dafür, dass sozusagen die Insulintherapie, wenn man langen Atem hat, für Diabetikerinnen einen Sinn macht. Also das sind Daten zumindest für Typ 1 Diabetes. Und diese Studie ist, das sind jetzt Typ 2 Diabetes Daten, die ist auch schon gezeigt worden als negative Studie, weil, also das waren so, wie soll ich sagen, wie heißt das, Veterans, was sagt man Veterans, das sind die Kriegsveteranen der USA sozusagen, sind da angeschaut worden. Damals also hier 8,5 HbA1c, Standardtherapie, 7,0 HbA1c in der intensivierten Gruppe über 8 Jahre, die ersten 8 Jahre. Und dann hat man hier sozusagen die Studie beendet und publiziert. Und das war dann da ungefähr, und da war der Unterschied in den kardiovaskulären Ereignissen nicht signifikant. Und man hat gesagt, das ist eine negative Studie gewesen. Inzwischen gibt es aber schon die Follow-up-Studie oder Nachverfolgung mit dann gleichen HbA1c-Werten, weil da ja keine Studienintervention mehr war und beide Patientengruppen gleich behandelt worden sind. Und aber wenn man das sozusagen weiter anschaut, dann gehen diese Kurven hier der kardiovaskulären Ereignisrate auseinander, und nach 11 Jahren hier ist das auch signifikant geworden, und das ist doch eine Reduktion von 17% an kardiovaskulären Ereignissen, wieder wenn man langen Atem hat. Also für die jüngeren Patienten auf jeden Fall relevant. Effekte der Blutzuckertherapie. Also zu sagen, dass der Blutzucker langfristig keinen Effekt hat, kann man, glaube ich, jetzt auch nicht. Die Studie ist noch nicht wirklich gezeigt worden, aber ist auch schon eine sehr, sehr alte Geschichte eigentlich. Die Steno-Studie, die gezeigt hat, und das waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, nur 80 Patienten pro Gruppe, konventionelle Therapie und intensivierte Therapie, also etwas, wo man als Kardiologe nur milde lächelt wahrscheinlich, ja, weil das sind meistens 1 oder 2 oder 3 Nullen mehr hinten dran. Und da hat man geschaut, HbA1c-Einstellung, LDL-Einstellung mit den Statinen, die es damals gab, und Blutdruckeinstellung. Und man sieht, dass sozusagen trotz dieser kleinen Gruppen die Kurven dramatisch auseinandergehen und dass man nach 8 Jahren hier eine signifikante Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse erreicht hat und nach 13 Jahren auch die Mortalität deutlich gesenkt hat. Also das kann ich nur unterstreichen, was vorher gesagt worden ist, dass es halt wichtig ist, die Diabetiker insgesamt anzuschauen und nicht nur den Blutzucker, sondern auch das Cholesterin und den Blutdruck zu behandeln. Ist uns das gelungen? Das ist eine Sache, über die man ein bisschen spekulieren kann. Das ist eine Studie. Da sind leider sozusagen die Zitate sind da leider verschwunden irgendwie beim Übertragen, aber ich sage es Ihnen nachher, also wer es interessiert. Das ist auch im New England Journal publiziert. Und wenn Sie hier die Kurven an an akuten Myokardinfarkt anschauen, von 1990 bis 2010, dann ist es bei den Diabetikerinnen, also das hier sind die Diabetiker, gelungen, das von 150 auf 75 oder so zu halbieren, die Rate an akuten Herzinfarkten. Also wir waren gut in der Therapie, weil es hat sich dramatisch verbessert. Bei den Nicht-Diabetikern hat sich das mit dem Herzinfarkt in dieser Zeit, hat sich nicht viel getan. Was sozusagen, also das schaut hier auf den ersten Blick sehr, sehr schön aus, aber wenn Sie die Zahlen hier auf der auf der Y-Achse anschauen, dann sind Sie hier beim Herzinfarkt bei 10 ungefähr und bei den Diabetikern von 150 bis 75, also doch noch sozusagen die eine Null fast, die Diabetiker höheres kardiovaskuläres Risiko haben. Aber trotzdem, man könnte sagen, es hat sich viel getan. Die Frage, was hat sich getan? Da ist natürlich diese Steno-Studie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, hat gezeigt, dass die Lipidtherapie und die Blutdrucktherapie und die Blutzuckertherapie wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielen. Aber was auch passiert ist, und das ist jetzt eine bösartige Erklärungsversuch von mir, dass hier nämlich die Diagnosekriterien für den Typ-2-Diabetes geändert worden sind und das nüchtern Glucose, Grenzwert sozusagen von 140 auf 126 gesenkt worden ist. Und in die Autoren dieser Studie gehen da jetzt nicht wirklich drauf ein, aber wenn man die Diskussion liest, dann steht da, dass sich die Anzahl der Diabetiker in dieser Zeit verdreifacht hat, von 6,5 auf 20 Millionen Menschen. Und man kann jetzt entweder sozusagen, wenn man positiv denkt, kann man sagen, wir sind so super, weil unsere Therapien die Herzinfarktrate bei den Diabetikern halbiert hat, oder es sind einfach gesündere Menschen eingeschlossen worden, die jetzt nicht so einen schweren Diabetes haben oder nicht so schwer krank waren und deswegen die Ereignisrate gesunken ist. Also kann man ein bisschen darüber nachdenken. Jetzt mein Thema ist eigentlich, wie behandeln und was soll man tun? Die Medikamente haben Sie schon ausführlich gehört, das will ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Ein typischer Punkt, den man immer hört und der auch sozusagen ganz grün als erster Punkt in den Leitlinien gebracht worden ist, ist ja die Lebensstilintervention. Und da gibt es diese Studie, deren Zitat Sie hier leider auch nicht sehen, weil es verschwunden ist, aber auch im New England Journal publiziert, die sich angeschaut hat, bei relativ übergewichtigen, also ziemlich übergewichtigen Typ-2-Diabetikern in den USA, was die Lebensstilintervention bringt. Also man sieht, dass die deutlich Gewicht abgenommen haben, hier 8 Kilogramm, und dann wurden sie über 10 Jahre, also relativ lang, nachverfolgt. Also 8 Kilo Gewichtsabnahme, dann haben viele wieder zugenommen, die Fitness ist angestiegen, der Bauchumfang ist abgefallen, also es war alles nicht sozusagen dramatische Effekte am Anfang, aber nicht langfristig wirksam. Und man würde sich doch denken, also wenn es einem gelingt, 8 Kilo abzunehmen und das zumindest eine Zeit lang zu halten, dass das einen positiven Effekt gebracht hätte, war aber überhaupt nicht. Also in dieser Studie, muss man sagen, in dieser Studie hat die Lebensstilintervention bei bereits manifesten Typ-2-Diabetikern auf das kardiovaskuläre Risiko leider überhaupt keinen Effekt gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass die Lebensstilintervention sinnlos ist, das ist sozusagen zur Prävention des Diabetes und generell als Begleittherapie sicherlich ganz, ganz, ganz wesentlich, aber bei den Patienten, die ein hohes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen haben, nur ein bisschen Gewicht abnehmen und turnen reicht, vor allem in dieser Gruppe der wirklich übergewichtigen Typ-2-Diabetiker, offenbar nicht aus. Also wir brauchen doch eine medikamentöse Therapie, was die Krankenkasse halt weniger freut, fürchte ich. Ein Punkt, den ich jetzt noch bringen möchte, ist sozusagen alternative Therapieoptionen, weil es jetzt gerade sehr, sehr dramatisch diskutiert wird. Und das ist die bariatrische Chirurgie. Ich wollte es nur ein bisschen als Sidestep hier anbringen, weil hier die Grenzwerte sozusagen ab der ein Diabetiker oder eine Diabetikerin, die übergewichtig ist, zur Chirurgie sozusagen zugelassen werden könnte oder wo das empfohlen werden könnte, deutlich gesenkt worden sind im letzten Jahr eigentlich. Also ab einem BMI von 40 und Diabetes ist es überhaupt empfohlen, ab einem BMI von 35 oder über 35 bei schlechter Blutzuckereinstellung auch bariatrische Chirurgie empfohlen. Und dann steht hier considered, also man kann darüber nachdenken, sogar ab einem BMI von 30 bei schlechter Blutzuckereinstellung. Also da würden natürlich relativ viele Menschen schon in Frage kommen. Und die Frage ist, ob die chirurgischen Teams und chirurgischen Zentren und auch vor allem die Nachsorgeorganisationen und Stellen in Österreich das wirklich schaffen könnten. Das ist jetzt eigentlich nur das Flowchart von dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das ist eigentlich das, was es zu den Diabetes-Leitlinien zu sagen gibt, an Evidenz, zumindest von vor ein paar Jahren. Das Metformin, First-Line-Therapie, habe ich Ihnen schon gesagt oder ist schon gesagt worden, das gründet sich auf diese UKBDS-Studie, die hier doch bei relativ wenig Leuten mit weniger Ereignisrate gezeigt hat, dass der Herzinfarkt reduziert wurde in der Nachsorge sozusagen, also in der Follow-up-Studie, also initial schon mit knapp nicht signifikant, in der Nachfolgestudie dann schon und auch die Mortalität reduziert werden konnte bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern, einer relativ kleinen Gruppe, aber aufgrund der langen Erfahrung immer noch First-Line-Therapie. Medikamente gibt es viele und das ist ein Slide, das ich meinem Chef Professor Luger geklaut habe, der das sozusagen aufgezeichnet hat, dass sich eigentlich seit 2010 die Anzahl der Medikamente, die am Markt sind, explosionsartig vermehrt haben und wir jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben natürlich zu wissen, welche Medikamente wir verschreiben sollen, weil die Erfahrung noch relativ kurz ist und wir vor allem überhaupt keine Ahnung haben, wie die Kombinationen der verschiedenen Medikamente letztlich wirken und was sinnvoll ist. Noch einmal sozusagen eine Erinnerung, dass eigentlich für jedes Organ, das da aufgezeichnet ist, fast schon ein oder zwei Medikamente da sind, die in diesen Kreislauf eingreifen. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist sicher auch die Sicherheit dieser Therapien und dass man gerade bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und kardiovaskulären Erkrankungen Hypoglykämien vermeidet. Diese Advanced-Studie nach Beobachtung hat hier gezeigt, dass sozusagen das Auftreten einer Hypoglykämie in den nächsten Monaten mit einer deutlich erhöhten Mortalität aus allen möglichen Ursachen assoziiert ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Hypoglykämie die Leute umbringt, sondern dass eine klare Assoziation zwischen dem Auftreten von Hypoglykämien und deutlich erhöhter Mortalität da ist. Aus kardiologischer Sicht könnten die Hypoglykämien sicherlich Rhythmusstörungen begünstigen oder andere negative Effekte haben. Zielwerte war ein bisschen ein Thema. Also das sind die Zielwerte der österreichischen Diabetesgesellschaft. Die halten eigentlich immer noch als optimalen Zielwert kleiner 6,5 fest. Gewichtsreduktion, Blutdruckeinstellung nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch. Also eigentlich das, was generell seit vielen, vielen Jahren empfohlen wird, um die 130 bis 140 systolisch, diastolisch 80 bis 90 und eine strenge Cholesterinsenkung. Das haben Sie jetzt auch schon gesehen, ist sehr, sehr, sehr unübersichtlich eigentlich, weil nach dem Metformin, das bei schlechter Datenlage, muss man sagen, oder aufgrund der langen Erfahrung und weil es halt ein billiges und sicheres Medikament ist, immer noch Firstline ist, wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, nachher eigentlich in der Kombination alles erlaubt ist, je nach Kontraindikationen und sozusagen Verträglichkeit für den Patienten. Ich möchte ein bisschen über diese Proactive-Studie noch reden, weil die sozusagen der Alexander Nissner zuerst nicht so detailliert gebracht hat. Ich finde es aber eigentlich ganz lustig, vor allem weil es neue Daten gibt. Das war dieser sekundäre Endpunkt der Proactive-Studie bei den Typ-2-Diabetikern und da hat man gesehen, dass also dieser Endpunkt um 16% reduziert worden ist. Es gibt aber, und das habe ich eigentlich ganz spannend gefunden, eine neuere Studie, nämlich diese IRIS-Studie, da sieht man lustigerweise das Zitat jetzt, die bei Patienten ohne Diabetes mit Insulinresistenz gemacht worden ist, und zwar Patienten, die einen Schlaganfall überlebt hatten. Also Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall bei Nicht-Diabetikerinnen mit Pioglitazon. Und die haben einen deutlich positiven Effekt, Risikoreduktion 24%, wenn ich es jetzt richtig ausrechne, gehabt für das neuerliche Auftreten von Schlaganfällen und ganz frisch publiziert aus dem Circulation von, glaube ich, voriger Woche auch eine Risikoreduktion für akute Koronarsyndrome durch das Pioglitazon. Also auch ein Medikament, das vielleicht in Zukunft wieder spannend werden könnte. Problem, wie Sie schon gehört haben, ist die Flüssigkeitsretention bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Ein Problem, das noch nicht so richtig diskutiert worden ist, ist, dass diese Patienten neben dem erhöhten also Gewichtszunahme wegen der Flüssigkeitsretention war da ein Unterschied, aber auch die Knochenbrüche. Und die haben dann ausgerechnet, dass sie sozusagen für 100 Patienten über 5 Jahre behandeln, 3 Patienten einen Schlaganfall oder Herzinfarkt verhindern, aber 2 Patienten mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus kommen. Also langfristig sind die Knochenbrüche vielleicht da auch ein Problem. Aber als kardiovaskuläres Prophylaxemedikament habe ich das auch interessant gefunden und sollte vielleicht auch ein bisschen mehr verwendet werden, ist in Österreich recht aus der Mode gekommen. Über die SGLT2-Hämmer haben Sie schon viel gehört, Medikamente, die zentral in den Stoffwechsel eingreifen. Ich habe Ihnen hier eigentlich nur als Übersicht dieses Bild mitgebracht, das zeigt, dass die Glucosurie letztlich zu einer erhöhten Ketonkörperbildung führt und den Stoffwechsel der Menschen, die diese Medikamente einnehmen, doch irgendwie umprogrammiert und wir gar nicht so genau wissen, welche Effekte und welche Mediatoren da anders funktionieren. Also als wichtige Nebenwirkung, die Patienten spritzen weniger Insulin, haben eine erhöhte Lipolyse im Fettgewebe, haben eine erhöhte Glukagonfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse. Die Glucosurie ist das primäre Target dieser Medikamente. Es hat einen Effekt auf die Natriumabsorption, die Ketonkörper steigen an und es gibt auch durchaus die Hypothese, dass diese erhöhten Ketonkörperspiegel gutes Futter fürs Herz und vielleicht auch für die Niere sein könnten und die prospektiven Effekte aufs Herz und auf die Niere, das ist da jetzt nicht zur Sprache gekommen, weil es gibt auch sehr, sehr gute Daten, was die Effekte auf die Niere betrifft, auslösen könnten. Also sozusagen Zusatzeffekte von blutzuckersenkenden Medikamenten durch ein Umprogrammieren des Stoffwechsels. Das ist für die nächsten Jahre sicher ein sehr, sehr spannendes Thema, das aufzudröseln und zu sehen, wo die Effekte da liegen werden. Das kennen Sie schon, das habe ich nur sozusagen sicherheitshalber mitgebracht, falls es der Alexander nicht zeigt, kann ich drüber gehen. Das ist die EMPA-REC-Studie. Und dieses Tier zeigt Ihnen, dass diese neuen Medikamente, also das Empagliflozin, durchaus in einer Reihe steht, was die Nambanidetotrid betrifft, mit Simvastatin und Ramipril, also Standardtherapeutikern für eigentlich jeden Typ 2 Diabetiker. Die GLP-1-Analoga, kann ich auch ganz kurz drüber gehen, auch eine Substanz, die ganz, ganz breit auf viele Organe wirkt, wo wir jetzt auch noch gar nicht genau wissen, welcher Effekt denn eigentlich welches Outcome bedingt. Hier auch nochmal ganz kurz zusammengefasst, die LIXA-Studie mit dem Lixisenatid hat da keinen positiven Effekt gebracht, die LIDA-Studie mit dem Liraglutid schon. Und letztlich, wenn man den primären Outcome anschaut, dann war die Empagliflozin-Studie ganz, ganz ähnlich sozusagen von den Kurven wie die LIDA-Studie. Wobei Empagliflozin sicher positive oder mehr positive Effekte für die herzinsuffizienten Patienten oder auf die Herzinsuffizienz hatte. Jetzt sind wir wieder bei der Precision Medicine und bei der individuellen Therapie, wenn es um Target-Level geht. Das ist eine Abbildung aus dem Jahr 2015, bei der man sehr in Diskussion war, wie viel Medikamente man Typ-2-Diabetikern eigentlich geben sollte, wo man mit dem Blutzucker hinzielen sollte, weil es eben auch den Verdacht gegeben hat, dass zu niedrige Blutzuckereinstellung negative Effekte hat. Die Blutzuckereinstellung ist aber immer ein Kind der Zeit und auch ein Kind der verfügbaren Medikamente. Und damals hat man sich gedacht, gut, wenn der Patient das gut verträgt, wenn er jung ist, wenn er gut damit umgehen kann, dann soll man schauen, dass man niedrige Blutzuckerwerte zusammenbringt. Wenn der Patient schon alt ist, viele Komorbiditäten hat, eh schon gefährdet ist, dann ist der Blutzucker vielleicht jetzt nicht so wichtig. Generell stimmt das wahrscheinlich auch, nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, aber ich bin gespannt, ob sich dieses Bild nicht in Zukunft ändern wird. Und ich habe gehört, dass es schon einige Konferenzen geplant sind, bei denen diese Blutzuckerzielwerte jetzt wieder angepasst werden sollen, weil man sich mit den neuen Therapieoptionen halt wieder viel sicherer ist, dass man Patienten auch mit niedrigen Blutzuckereinstellungen was Gutes tut. Und dann bedanke ich mich fast für die Aufmerksamkeit, wollte Ihnen nur vorher noch eine Sache zeigen, dass Sie relativ viele Möglichkeiten haben, das Risiko Ihrer Patienten zu reduzieren, wie durch die Cholesterinsenkung, Verzicht auf Rauchen bringt sowas zwischen 2 und 6 Jahre, Blutdrucksenkung zwischen 3 und 5 Jahre, Gewichtsreduktion nicht ganz so toll, zwischen 0,7 und 2,5 Jahre, tägliches Wandern in dieser Studie 5 Jahre mehr Lebenszeit, Verzicht aufs Auto 1 Jahr mehr Lebenszeit und heiraten ist das Allertollste, bringt 10 Jahre mehr Lebenszeit. Aber der Nachteil hier, das Ganze gilt nur für männliche Risikopatienten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.